Die heutige Lesung steht im Brief an die Epheser, Kapitel 5, Verse 25 bis 33. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie dahingegeben hat, um sie zu heiligen, indem er sie reinigte durch das Wasserbad im Wort, um sie sich selbst als eine Gemeinde darzustellen, die herrlich sei, die weder Flecken noch Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und untadelig sei. So sollen die Männer ihre Frauen lieben, wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals seinen eigenen Leib gehasst, sondern er nährt und pflegt ihn, genau wie auch der Herr die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich rede aber von Christus und der Gemeinde. Doch auch ihr, ja, jeder liebe seine Frau, so wie sich selbst. Die Frau aber ehre den Mann. Worte des lebendigen Gottes.
Dank sei dir, Herr.
Heute geht es weiter mit dem zweiten Teil des Geheimnisses der Ehe. Das größte Geheimnis ist vielleicht, dass ich die letzte Woche überlebt habe, als es um die Unterordnung der Frau ging und dass sogar die Frauen das gut fanden. Im Großen und Ganzen war das Feedback zumindest so. Lass uns beten, dass wir auch heute Erbauung und Ermutigung mitnehmen aus Gottes Wort. Allmächtiger Gott, wir danken dir für dein lebendiges Wort. Sprich zu uns und öffne unsere Herzen, dass keine Mauern verhindern, dass dein Wort uns verändern kann. Um deines Namens willen. Amen. Ja, als Gemeinde wollen wir ein Umfeld schaffen, in dem Menschen unabhängig von ihrer Herkunft oder ihrer Lebenssituation aufblühen können. Wie können Menschen aufblühen? Die Antwort der Bibel lautet, dass Menschen dann aufblühen, wenn sie im Einklang mit Gottes Plan leben. Wie schon gesagt, geht es heute zum zweiten Mal um das Geheimnis der Ehe. Und auch für die Ehe gilt, dass Menschen in ihr aufblühen, wenn sie Gottes Plan in ihrer Ehe annehmen und umsetzen. Das große Paradox der Ehe ist, dass Verheiratete dann die größte Erfüllung in ihrer Ehe finden, wenn sie nicht nach Selbsterfüllung streben. Die größte Erfüllung in ihrer Ehe finden sie dann, wenn sie ihre Rolle in Gottes Plan ausfüllen. Denn wenn Menschen nicht sich selbst ins Zentrum stellen, sondern Gott in den Mittelpunkt ihrer Lebensplanung stellen, dann erfüllt der Geist Gottes diese Ehe. Und dann erreicht eine Ehe ihr volles Potenzial. In unserer Gesellschaft stehen dem biblischen Entwurf natürlich viele andere Ehekonzepte gegenüber. Der romantische Eheentwurf sieht so aus, dass sich alles in ihr um zwei Verliebte dreht. Ein Traum von einem Mini-Universum mit einem Happily Ever After. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Diesem romantischen Entwurf steht der individualistische Entwurf entgegen. Hier wird Ehe zur Selbstverwirklichungsmaschine. Man hofft, das Eheglück darin zu finden, dass man mit größtmöglicher Individualität jeweils seine eigenen Ziele verfolgt. Zwischendurch trifft man sich dann auch immer mal wieder, aber im Großen und Ganzen sucht man sein Glück darin, dass man sich möglichst wenig in die Quere kommt bei der Selbstverwirklichung. Das ist natürlich ein bisschen übertrieben, schwarz-weiß, stereotypisch. Man findet natürlich noch viele andere Entwürfe, aber das sind nur zwei, die uns oft begegnen. Und je nachdem, wie wir selbst ticken, können auch unsere eigenen Ehen, wenn wir verheiratet sind, relativ schnell zum Mini-Universum werden oder zur Selbstverwirklichungsmaschine. Das Problem ist folgendes: Wenn wir die Ehe nach unseren Vorstellungen leben, dann lassen wir Gott außen vor. Wir beschränken das Potenzial der Ehe auf die Möglichkeiten der zwei Ehepartner. Wenn wir dagegen Gott zum Fundament und Mittelpunkt unserer Ehen machen, dann stellen wir uns bewusst unter seinen Segen. Das ist das Paradox. Je weniger unsere Ehen um uns selbst kreisen und je mehr Gottes Plan im Mittelpunkt steht, desto mehr wird er unsere Ehen auch erfüllen. Wir wollen uns diesen Plan gleich anschauen und dann drei Dinge betrachten, die wir aus diesem Abschnitt vor uns für die Rolle der Ehemänner lernen können. Letzte Woche ging es um Ehefrauen, heute um Ehemänner. Aber vielleicht davor noch eine Bemerkung für die Unverheirateten unter uns. Es ist zu erwarten, dass das Thema Ehe beim einen oder anderen schmerzhafte Gefühle auslösen kann. Ja, vielleicht liegt das an einer unerfüllten Sehnsucht nach einem Ehepartner. Vielleicht liegt es auch an anderen Gründen. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir diese Gefühle wahrnehmen und auch verarbeiten, im Gebet und vielleicht auch im Gespräch mit anderen Christen. Ich denke, es ist wichtig, dass wir hier Zufriedenheit in unserer jeweiligen Situation finden, denn Ehe besteht auch nur aus zwei Sündern. Und wirklich zufriedenstellen kann uns unabhängig von unserer Lebenssituation eben nur einer. Und das ist Gott selbst. Er hat uns in die jeweilige Situation hineingestellt. Und jede Lebenssituation hat ihre eigene Chance, wie wir ganz für Gott leben können. Am meisten ehren wir also Gott, wenn wir das jetzt in unserem Leben dankbar annehmen. Egal ob verheiratet oder nicht, wenn wir es dankbar und zufrieden und voller Freude annehmen. Und ich weiß, dass das vielleicht einfacher klingt für manche, als es ist. Aber mit dieser Vorbemerkung wollen wir uns nun anschauen, wie Ehe nach Gottes Plan aussieht. Und zuerst schauen wir uns da die Ehe in Gottes Schöpfungsplan an. Dort entdecken wir die Ehe als vertrauteste und intimste Beziehung zwischen zwei Menschen. Nach biblischer Vorstellung werden Ehemann und Ehefrau als ein Fleisch betrachtet, als eine Person. Das ist der Grund, warum Paulus in Vers 31 aus dem ersten Buch Mose zitiert. Er schreibt, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Sie werden sich nicht nur wie ein Fleisch verhalten, sie werden ein Fleisch sein. Bei diesem einen Fleisch denken vielleicht die einen zuerst an Sexualität, aber es geht um viel mehr als um sexuelle Intimität. In der Ehe werden zwei Menschen, die Leben zweier Menschen, so eng miteinander verwoben, dass, ihr kennt es vielleicht auch, dass es bei älteren Menschen nicht selten vorkommt, dass der eine ohne den anderen einfach nicht weiterleben kann oder will. Ja, so eng ist diese Verbindung. Und für viele, denke ich, ist es fast unvorstellbar. Gerade in unserer individualistischen Zeit und Gesellschaft staunen wir darüber, wie stark und innig diese Verbindung sein kann. Man muss ehrlich sein, als Mann, wenn man sich diesen Abschnitt anschaut, dann kann es einem so vorkommen, als ob Männer mit dieser besonderen Art von Vertrautheit in der Ehe ein größeres Problem haben als die Frauen. Ja, die Rolle der Frau wurde in drei Versen behandelt. Anscheinend sind Frauen da etwas schneller von Begriff. Die Männer, die brauchen 7 oder 8 Verse, je nachdem, wie man zählt. Und auch dieses Zitat in Vers 31 dient dem expliziten Aufruf an Männer, den wir unter anderem in Vers 28 finden. Dort heißt es nämlich, dass die Männer ihre Frauen lieben wie ihre eigenen Leiber. Dass die Männer ihre Frauen lieben wie ihre eigenen Leiber. Ja, hört ihr dieses eine Fleisch hier raus? Offensichtlich möchte Paulus, dass wir Männer uns mit diesem Thema beschäftigen. Damit beschäftigen, was es bedeutet, seine Frau wie seinen eigenen Leib zu lieben. Viele Männer mussten damals im Licht des Evangeliums ihre gesamte Einstellung gegenüber Frauen von Grund auf überdenken. Kaum jemand davor hätte Männer und Frauen als gleichwertig betrachtet, so wie Jesus es dann getan hat. Das ist eine dramatische Änderung, die das Evangelium im Leben der Menschen vollbracht hat damals. Und vielleicht ist das der Grund, warum Paulus so viel Tinte auf die Männer verwendet. Die müssen umdenken. Frauen sind gleichwertig. Aber es gibt auch noch einen weiteren Grund, warum Paulus die Rolle des Mannes so sehr in den Vordergrund rückt. Und das hängt mit der Rolle der Ehe in Gottes Heilsplan zusammen. Das ist der zweite Unterpunkt, Ehe in Gottes Heilsplan. Wenn man es genau nimmt, dann ist das eigentlich kein neuer Unterpunkt, sondern eine Fortführung des vorherigen Punktes. Gottes Plan für die Ehe stand schon von Anfang der Schöpfung fest, aber das Kommen von Jesus Christus, sein Kreuz und die Auferstehung werfen ein neues Licht auf diesen Schöpfungsplan für die Ehe. Sie offenbaren, dieses Kommen von Jesus offenbart das eigentliche Geheimnis der Ehe. Und dieses Geheimnis sehen wir in Vers 32, wo es heißt, dieses Geheimnis ist groß. Ich rede aber von Christus und der Gemeinde. Wenn Paulus an Ehe denkt, denkt er nicht nur an zwei Menschen, die sich lieben und das Leben miteinander verbringen möchten. Er denkt an Gottes Plan und die zentrale Beziehung darin zwischen Christus und der Gemeinde, die eins geworden sind. Was Paulus hier sagt, ist dramatisch. Was Paulus hier letztendlich sagt, ist, die Absicht Gottes für die Ehe ist, dass dort eine unsichtbare Beziehung sichtbar wird. Das Einssein zwischen Christus und der Gemeinde soll im Einssein von Mann und Frau erfahrbar werden. Und was das für den Mann und die Frau bedeutet, das erfahren wir in kürzester Form in Vers 33, nämlich für die Männer gilt, jeder liebe seine Frau wie sich selbst. Kein Deut weniger, wie sich selbst. Die Frau aber ehre den Mann. Das ist das Grundprinzip, wenn man so will, das hier genannt wird. In den Versen 25 und 27 sehen wir dann die drei schon erwähnten Aspekte, was für den Mann dieser Aufruf bedeutet, liebe deine Frau wie dich selbst. Und der erste Aspekt lautet, liebe deine Frau durch dich selbst, durch dein Verhalten. In Vers 25. In Vers 25 beginnt dieser Abschnitt über die Männer mit den Worten, ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie dahingegeben hat. Ja, mit dieser Analogie zwischen der menschlichen und der himmlischen Ehe, zwischen Christus und der Gemeinde, sind wir, denke ich, seit letzter Woche gut vertraut. Hier verschiebt sich der Fokus auf das Verhalten des Ehemannes, der seiner Frau eine christusgleiche Liebe erweisen soll. Ja, das ist der Aufruf, eine christusgleiche Liebe. Man denkt, das ist dramatisch neu, aber so ist es gar nicht. Denn wenn wir uns den Anfang von Kapitel 5 anschauen, dann ist diese Art von Liebe nicht allein Aufgabe des Mannes, sondern der ganzen Gemeinde. Schaut euch Kapitel 5, Vers 2 an. Dort ist die ganze Gemeinde zu dieser Liebe aufgerufen. Das heißt, dort lebt in der Liebe, genau wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns dahingegeben hat. Als Gabe und Opfer für Gott, seinen lieblichen Geruch. Ja, die Worte sind wirklich beinahe identisch mit Vers 25. Und daran sehen wir, dass es sich in Vers 25 nicht um ein neues Prinzip handelt. Und da kann man natürlich fragen, warum werden am Ende von Kapitel 5 die Männer noch einmal gesondert angesprochen? Liegt es daran, dass Männer ihre Ehefrauen damals nicht mit der nötigen Liebe behandelt haben? Wahrscheinlich. Oder liegt es vielleicht daran, dass alle Männer von Natur aus ihre Ehefrauen nicht nach diesem hohen Maßstab behandeln? Ich glaube, wenn wir uns die Schöpfungsgeschichte und den Fall anschauen, dann würden wir sagen, ja, wahrscheinlich. Oder die dritte Möglichkeit liegt es daran, dass Paulus hier einen Spezialfall dieses Prinzips näher beleuchten will, weil er ganz besondere Aufmerksamkeit verdient. Und wie wir an dem Heilsplan gesehen haben, treffen wohl alle drei dieser Möglichkeiten mehr oder weniger zu. Und ich denke, wenn es so viele Gründe gibt, dieses Prinzip noch einmal besonders auf die Ehemänner anzuwenden, dann ist das ein Grund in der Ehe mit Demut, die Rolle als Haupt wahrzunehmen. Mit viel Demut, weil wir uns bewusst sein müssen, wir machen viel falsch. Wenn wir uns fragen, welches Verhalten Paulus für Ehemänner im Sinn hat, dann hilft uns die Verbindung zwischen Vers 25 und Vers 2. Am Anfang von Kapitel 5 fasst Paulus nämlich in den Worten Hingabe für andere das Prinzip zusammen, an dem sich das gesamte Leben von Christen orientieren soll. Also sprich, der Aufruf an Männer in Vers 25 ist nicht nur das Prinzip, wie er sich in lebensgefährlichen Situationen verhalten sollte, also im Krieg zum Beispiel, oder wenn ein Schiff untergeht und man Frauen und Kinder zur ersten Sicherheit bringt. Natürlich greift das Prinzip auch dann. Aber die Zusammenfassung am Anfang von Kapitel 5 bezieht sich auf wirklich alltägliche, ganz gewöhnliche Situationen. Schaut euch zum Beispiel in Kapitel 4, Vers 32 an. Das sind diese Verse, die er in Kapitel 5, Vers 2 zusammenfasst. 4, 32, dort ermahnt er zu einem freundlichen und herzlichen Umgang miteinander. Männer, macht ihr das? In Vers 31 davor ruft er dazu auf, dass man alle Bitterkeit, Grimm, Zorn und überhaupt alle Bosheit von sich tut. Ehemänner, hören wir das? Das sind die alltäglichen Situationen, in denen wir unsere eigenen Vorstellungen im besten Interesse des anderen und im Fall der Ehemänner für die Frau aufgeben. Dass das gute Prinzipien sind, das sehen wir einerseits an der Bibel. Andererseits zeigt auch die säkulare Forschung, wie bestimmte Umgangsweisen nachweislich eine Ehe schützen oder sie zum Scheitern bringen können. Ich weiß nicht, ob ihr das renommierte Gottmann-Institut für Beziehungswissenschaften kennt. Das spricht von den sogenannten vier apokalyptischen Reitern einer scheiternden Ehe. Ja, vier apokalyptische Reiter. Und zwar ist ja erstens das konstante Kritisieren. Wenn nichts jemals gut genug ist, du kommst immer zu spät, du denkst immer nur an dich, du hilfst nie mit. Ja, das ist dieses konstante Kritisieren, das den anderen ständig herabwürdigt. Zweitens die Geringschätzung. Gottmann schreibt über Geringschätzung oder Verächtlichmachung, wenn man den anderen respektlos behandelt oder durch Sarkasmus seine Verachtung zum Ausdruck bringt, wenn man den anderen lächerlich macht oder beschimpft, Augenrollen, ihr kennt das vielleicht. Ja, Geringschätzung ist brandgefährlich. Drittens eine ungute Verteidigungshaltung. Und zwar geschieht das dann oft in Reaktion auf dieses dauerhafte Herumnörgeln, dieses Kritisieren. Und wenn der Empfänger sich dann irgendwann einfach weigert, Kritik, egal welcher Art, zu akzeptieren, ja, und anstatt einer eventuell angebrachten Entschuldigung, wird man dann defensiv, ja. Und als viertes das Mauern, im Englischen heißt das Stonewalling. Mauern bedeutet, dass man sich komplett aus einer Diskussion rausnimmt und einfach nicht mehr reagiert, ja, Laden runter, schottendicht. Das sind die vier Verhaltensweisen, an denen man mit erschreckend hoher Genauigkeit das Scheitern einer Ehe vorhersagen kann. Und zum Glück gibt es positive Alternativen zu jeder dieser vier Verhaltensweisen. Und die orientieren sich tatsächlich an demselben Prinzip wie Kapitel 4, Vers 29. Nämlich, dass man kein faules Geschwätz aus seinem Mund kommen lässt, sondern eben was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es dem anderen Gnade bringt, die es hören. Ist das nicht wunderbar, wenn die Ehe so geprägt ist? Erbauung und Ermutigung sind das Gegengift zu konstantem Kritisieren. Das Gegenteil von Geringschätzung ist Wertschätzung. Besser als eine defensive Verteidigungshaltung ist ein gesundes Verantwortungsbewusstsein, das sich in die Lage des anderen versetzt und auch Kritik akzeptiert. Und besser als Mauern ist es, wenn man sich selbst in die Lage versetzt, dass man einen Konflikt gemeinsam dann auch lösen kann. Ja, wenn man emotional knapp davor ist zu explodieren. Oder wenn man sich einfach rausnehmen muss, weil man sagt, ich kann das nicht mehr. Dass man sich vielleicht einfach einen Moment Ruhe erbittet und sagt, boah, können wir in einer halben Stunde nochmal drüber reden. Ja, es gibt gute Verhaltensweisen, die hier in der Bibel tatsächlich abgebildet sind und die dann auch durch säkulare Forschung bestätigt werden. Der Ehemann hat hier zwar nicht die alleinige Verantwortung, aber anscheinend doch eine besondere Verantwortung, wie er seine Frau in dieser Hinsicht im Alltag mit selbstloser, aufopferungsvoller Liebe behandelt. Auf diese Weise schützt er nicht nur seine Ehe, sondern er bezeugt dabei auch seinen Herrn und Erlöser Jesus Christus. Win-win. Zweiter Punkt. Ehemänner lieben ihre Frau wie sich selbst, wenn sie ihrer geistlichen Schönheit Vorrang geben. Christus hat sich für seine Gemeinde dahingegeben, um, wenn wir in Vers 26 uns das anschauen, um sie zu heiligen. Ja, und er hat sie durch ein Wasserbad im Wort gereinigt, heißt es hier. Das Bild schauen wir uns gleich noch genauer an. Und in Vers 27 geht der Gedanke weiter. Hier offenbart die Bibel uns, welches Ziel Jesus bei dieser Heiligung und Reinigung vor Augen hat. Es ist die geistliche Schönheit der Gemeinde. In Vers 27 sehen wir das daran, wie äußerliche Schönheit oder der Mangel des Ganzen, also Flecken und Runzeln, wie äußerliche Schönheit die innere Schönheit veranschaulicht. In Vers 27 heißt es, Christus hat die Gemeinde gereinigt, um sie sich selbst als eine Gemeinde darzustellen, die herrlich sei, die weder Flecken noch Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und untadelig sei. So möchte Jesus die Gemeinde vor sich hinstellen, in Herrlichkeit. Ist das nicht wunderbar? Wunderbares Ziel, das er mit uns hat. Das Bild dahinter ist eine Hochzeit. Wir mögen alle Hochzeiten. Jesus hat dich zu einer Hochzeit eingeladen. Wir als Gemeinde, er als Bräutigam. Das Wasserbad im Vers davor war tatsächlich damals das traditionelle Bad vor einer Hochzeit. Christus selbst hat, wie schon gesagt, in dieser, bei dieser Hochzeit die Rolle des Bräutigams inne und die Gemeinde ist eine herrliche Braut in vollkommener Schönheit. Diese Hochzeit ist das Bild dafür, was am Ende der Zeit geschehen wird. Das ist unsere Zukunft. Das Bild selbst finden wir immer wieder in der Bibel. Im Alten Testament, wo der Bund zwischen Gott und seinem Volk mit einem Ehebund gleichgesetzt wird. Aber es zieht sich bis in die letzten Kapitel des Neuen Testaments durch. Und das Neue am Neuen Testament ist nicht das Bild an sich, Gott und seine Gemeinde als Ehe, sondern dass wir den Bräutigam kennenlernen, Jesus. Die vollkommene Vereinigung zwischen Christus und der Gemeinde, das ist die Zukunft der Gemeinde mit Jesus. Das ist das wunderbare Bild, das Paulus nimmt und jetzt auf die menschliche Ehe anwendet. Was wir sehen, ist, dass Herrlichkeit vor Gott darin besteht, dass die Gemeinde heilig in ihrem Wesen und tadellos, untadelig in ihrem Handeln sei. Und diese Herrlichkeit der Gemeinde ist ihre geistliche Schönheit. Paulus nimmt dann hier diese bestimmten Features, die äußere Schönheit ausmachen oder eben nicht, also Flecken und Runzeln. Und er wendet sie auf innere Schönheit an. Mit diesem Vergleich können, denke ich, die meisten von uns was anfangen. Es ist völlig normal, dass man sich von äußerer Schönheit angezogen fühlt. Männer, glaube ich, manchmal vielleicht mehr als Frauen, ich weiß es nicht. Aber wenn Männer eben zu sehr auf das Äußere einer Frau fixiert sind, dann kann es geschehen, dass die innere Schönheit keine große Rolle mehr spielt. Wenn Ehemänner oder die potenziellen Kandidaten die äußere Schönheit der Frau über ihre innere stellen, dann steht an diesem Punkt auf einmal Gottes Plan für die Ehe nicht mehr an oberster Stelle bei ihm. Dann entspricht sein Ziel für die Frau nicht mehr dem obersten Ziel von Jesus für die Gemeinde. Die Analogie geht kaputt. Und das kann sich zum Beispiel dadurch äußern, dass man auf einmal an anderen, vermeintlich attraktiveren Frauen interessiert ist. Ja, der Blick, der geht dann auf einmal anderen Frauen nach. Die äußere Schönheit zieht an. Wenn Ehemänner dagegen mit den Augen von Jesus auf ihre eigene Frau blicken, dann werden sie ihre innere Schönheit wahrnehmen. Sie werden alles tun, um gemeinsam mit ihrer Frau in dieser Schönheit zu wachsen, durch dieses Wort der Bibel darin eintauchen so wie Jesus es getan hat. Und auf diese Weise werden sie sich immer tiefer, immer mehr in sie verlieben. Das ist unsere Erfahrung, Jude und meine Erfahrung. Für einen reifen christlichen Ehemann wird es nichts Attraktiveres geben, als wenn seine Frau aus der Gnade Gottes lebt, immer mehr. Und wenn sie Jesus Christus immer mehr liebt. Das ist das Schönste an einer Frau. Das ist eine Schönheit, die nicht vergeht, sondern die jeden Tag wächst. Ja, ist ganz anders als äußere Schönheit. Die hat ihre Ablaufzeit. In Vers 29 wird dann dieses Bild noch einmal um ein kleines Detail erweitert. Und das ist auch ein wunderschönes Bild dafür, wie fürsorglich und liebevoll Jesus Christus mit seiner Gemeinde umgeht. Dort heißt es, niemand hat jemals seinen eigenen Leib gehasst, sondern er nährt und pflegt ihn, genau wie auch der Herr die Gemeinde. Ja, Jesus nährt und pflegt seine Gemeinde, uns, wie seinen eigenen Leib. Und diese Fürsorge sollen Männer widerspiegeln, indem sie ihre Frauen geistlich nähern. Es geht um geistliche Schönheit, geistliche Gesundheit, nähern und pflegen auf geistliche Weise, wie ihren eigenen Leib. Also ihr Ehemänner, und das richte ich auch an mich selbst, lieben wir unsere Frauen wie uns selbst, indem wir auf ihre geistliche Schönheit und Gesundheit achten. Mehr als auf die äußere Schönheit, die mit den Jahren vielleicht vergeht. Dritter Punkt. Der letzte Punkt, wie wir Männer unsere Ehefrauen lieben können wie uns selbst, ist, indem wir sie ehren. Das Wort Ehre kommt hier zwar nicht wörtlich vor, aber es steckt wieder hinter diesem Bild vom Wasserbad im Wort. Denn dieses Wasserbad im Wort steht für die reinigende Kraft des Evangeliums. Das Evangelium von Jesus Christus hat eine reinigende Kraft. Es ruft uns auf, anzuerkennen, dass wir schmutzig waren. Ja, dass wir es durch nichts verdient haben, Christi Braut zu sein. Wir haben nicht tadellos gelebt und wir leben es auch heute noch nicht. Deshalb haben wir unsere Sünden bekannt. Wir waren nicht heilig. Das heißt, wir haben nicht entschlossen nur für Gott gelebt und unsere Augen nicht auf jemand anderen gerichtet, sondern wir sind anderen Dingen nachgelaufen. Und so sind wir vor Gott schuldig und unrein geworden. Von geistlicher Schönheit war da nicht viel zu sehen. Aber dieses Bild vom Wasserbad ist ein reinigendes Bild. Oh, jetzt habe ich gerade einen Punkt übersprungen. Das Bild vom Wasserbad lehnt sich an eine Stelle im Propheten Hesekiel an, die eben genau diese Botschaft hat. Gott hat eine unreine Braut genommen und sie für sich gereinigt. Also wenn ihr möchtet, könnt ihr gern Hesekiel Kapitel 16 zu Hause in eurer eigenen Zeit nachschlagen. Das Wunderbare an der guten Nachricht von Jesus ist, dass unser eigener Mangel an Schönheit und Würde und Ehre nicht den geringsten Unterschied in seiner Liebe für uns macht. Das ist völlig unfassbar. Für ihn ist unser Zustand nur der Anlass, uns vor der ganzen Welt das größtmögliche Ausmaß seiner Liebe zu erweisen, indem er sich am Kreuz für uns hingibt. Dort befreit er uns von Schuld und Sünde. Wenn wir diese Nachricht glauben, dann tauchen wir ein in das Wasserbad des Evangeliums und werden durch und durch gereinigt. Das ist die unverdiente und eigentlich unfassbare Ehre, die Jesus seiner Gemeinde erweist. Glaubst du, an das Evangelium und an seine reinigende Kraft, dann stehst du vollkommen herrlich vor Gott. Und das hat unmittelbare Auswirkungen für unsere Rolle als Ehemänner. Auch wir sollen unsere Ehefrauen in allem ehren, wie wir mit ihr und vielleicht manchmal über sie mit anderen reden, soll nichts als Freude und Wertschätzung und Ehre zum Ausdruck bringen. Gerade im Frust, ja, gerade wenn wir uns Männer manchmal zurückgehalten fühlen von der Frau, ja, manchmal haben wir dieses innere Freiheits, diesen Wunsch, dieses Begehren nach mehr Freiheit und es drängt uns danach loszulaufen und wir beschweren uns vielleicht über unsere Frauen, aber Gott sagt uns, wir sollen unsere Frauen in allem ehren und wertschätzen. Und an der Stelle habe ich noch einen vierten Bonuspunkt für euch. Wir sehen daran, an diesem Bild vom Wasserbad noch etwas anderes. Wir kennen, wie sehr Jesus seine Braut mit Gnade, unverdienter Gnade geradezu überschüttet. Das ist der vierte Punkt. Er gibt sich für sie hin. Er nährt und pflegt sie zu jeder Zeit. In allem hat er ihr Bestes im Sinn. Genauso soll es in unseren Ehen aussehen. Und genauso wollen wir nach unseren Möglichkeiten, die natürlich beschränkt sind, alles tun, um unsere Frauen mit unerwarteter Gnade zu überschütten. Ein kleines Geschenk hier und da. Ein bisschen extra Zeit mit ihr. Ihr eine Auszeit geben, indem man die Kinder mal übernimmt. Das sind die Dinge, die ihr auch helfen aufzublühen. Das soll unser Ziel für die Ehe sein. Das Geheimnis der biblischen Ehe ist groß. Die Ehe dreht sich nicht in erster Linie um zwei Menschen, sondern spiegelt die wichtigste Beziehung im Universum wider. Die Beziehung zwischen Christus und seiner Gemeinde. Unsere eigene kulturelle Gefangenheit in der Gegenwart macht es uns manchmal schwer, die Größe dieses Geheimnisses zu erfassen. Aber das ändert nichts an Gottes Plan für die Ehe. Er hat sich im Laufe der Geschichte genauso wenig verändert wie das Evangelium selbst. Vers 33, jeder liebe seine Frau wie sich selbst. Die Frau aber ehre den Mann, indem er sich für sie hingibt. Die Rolle des Mannes ist, sich für seine Frau hinzugeben, sie zu nähren und zu pflegen wie seinen eigenen Leib und das nicht nur in den großen Momenten, in den Krisen, sondern im alltäglichen Klein-Klein der Ehe. Und das ist oft am schwersten. Wie das genau aussieht, wird sich von Ehe zu Ehe unterscheiden. Deshalb ist es auch nicht sinnvoll, wenn man jetzt enge Regeln aufstellt und Normen, die am Ende die Freude am biblischen Eheverständnis eher ersticken. Genauso wie wenn der Mann die Frau dominiert als Haupt. Das erstickt die Freude an der Ehe. Erstickt Gottes Plan, nämlich dass Menschen in der Ehe aufblühen. Unser Ziel soll sein, dass Menschen aufblühen, indem wir uns nicht selbst inszenieren. In der Ehe oder im Leben allgemein. Indem wir uns nicht selbst inszenieren, sondern seine Liebe für die Gemeinde ins Rampenlicht stellen. Gerade in der Ehe. Als Gemeinde sind wir aufgerufen, dass wir Eheleuten ein Umfeld bieten, in dem dieser Plan Gottes für die Ehe mit Leben erfüllt wird. Wir wollen sie ermutigen, so zu leben, wie es Gottes Plan für sie entspricht. Wir wollen sie nicht beneiden. Und wenn Zufriedenheit ein Thema ist, dann möchte ich dich nochmal ermutigen, bete drum, dass Jesus deine größte Freude, deine größte Zufriedenheit schenkt. Und vielleicht rede mit jemandem und teile dich jemandem mit, wie es in dir aussieht und womit du zu kämpfen hast. Aber lasst uns in der Gemeinde die Ehen stärken. Die sind unter ausreichend Beschuss von außen. Lasst uns die Ehen stärken. Beten wir dafür. Allmächtiger Gott, wir preisen dich für deinen großen Plan mit der Ehe. Danke, dass du unsere Augen auf diesen großen Plan richtest und dass du uns dieses Geheimnis offenbart hast, dass es in der Ehe um die große Beziehung, die wichtigste Beziehung im Universum geht, zwischen Christus und der Gemeinde. Hilf du uns als Ehemänner, als Ehefrauen und als Ledige, hilf uns als Gemeinde, dass wir die Ehe stärken. Und wenn wir mit Schmerzen kämpfen und wenn es uns wehtut, weil wir uns Ehe wünschen oder weil andere Dinge in der Vergangenheit schiefgelaufen sind, dann schenk du uns Heilung, Freude und Zufriedenheit, damit, egal in welcher Situation wir uns befinden, dich mit ganzem Herzen preisen und uns an dir von ganzem Herzen erfreuen können. Um Jesu Willen. Amen.